Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo zusammen, hier ist wieder euer Fußball-Podcast Anpfiff 15:30. Ein schöner Montag und ein guter Start in die Woche sei euch gewünscht. Heute blicken wir gemeinsam mit Fabi und Sören zurück auf den 13. Bundesligaspieltag, die Zweitliga und natürlich auf unsere Gegner bei der kommenden WM in den USA. Hallo Jungs, grüße euch.
Hallo zusammen.
Wunderschönen guten Tag aus Meerbusch.
Wahrscheinlich aus dem verregneten Meerbusch derzeit.
Ja, kein schönes Wetter tatsächlich. Ich musste heute in der Mittagspause meinen üblichen Montagslauf auch nach drinnen verlegen.
Ich hoffe mal, dass wir hier nach der Folge einen trockenen Moment finden. Dann kann ich nämlich meine Runde auch noch drehen. Das habe ich nämlich auch am Wochenende ist halt ein bisschen zu kurz gekommen.
Da bin ich durch mit. Ich bin sozusagen gestern beim Sport gewesen, heute beim Sport. Okay. Jetzt kann dann der Urlaub kommen.
Perfekt. Und du, Sören? Bei dir, der Sport?
Der Sport? Ich wollte schon sagen, vor allem im Fernsehen. Ja. Also da ist es eher, glaube ich, sehr... ein bisschen Faulheit gehört natürlich auch dazu zum guten Leben. Von daher eher Fußball im Fernsehen.
Ah, okay. Ja, und... wie kriegen wir den Übergang am besten hin? Sportlich wird es auch bei der kommenden WM unter anderem, Sören, 53 Spiele nach 0 Uhr. Da wird einiges auf uns zukommen, aber lasst uns sprechen über die kommenden Gegner der deutschen Nationalmannschaft. Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador, Sören.
Ja, also sicherlich können wir uns freuen auf Dick Advocaat, der Nationaltrainer von Curaçao ist. Also das wird auch ein Wiedersehen mit jemandem, der ja hier auch in Deutschland so ein bisschen bekannt ist. Ja, es ist, sind Gegner, die du natürlich auch schlagen musst. Ich glaube, das ist ganz klar. Als Gruppenerster musst du durchgehen. Afrikanische Mannschaften, also die Elfenbeinküste ist sicherlich auch klar, vielleicht mit die stärkste Mannschaft in der Gruppe. Aber wenn du den Anspruch hast, und den hat ja scheinbar Julian Nagelsmann, Weltmeister zu werden, dann sollten wir Erster werden.
Denke ich auch. Aber Fabi, was mich so ein bisschen gewundert hat, man hat sich die Gegner schon wieder ordentlich stark geredet, ne? Das ist kein Selbstläufer, so die Gruppe.
Also, wie gesagt, ich habe ja da auch wahrscheinlich meine eigene exklusive Meinung, obwohl wahrscheinlich viele, viele, denen geht es genauso. Also es war kaum auszuhalten, diese Auslosung anzugucken. Das ist Punkt 1. Punkt 2, wenn man sich dann auch mal alle Gruppen anguckt, war für mich eigentlich klar, dass man die ersten zwei Wochen eigentlich gar nicht einschalten muss, weil es einfach keine alte Sau interessiert, um mal ganz ehrlich zu sein. Jetzt hat man sich bei der Club-WM schon ein bisschen echauffiert darüber, dass kleine Mannschaften teilnehmen. Ja, aber was erwartet man denn, wenn Deutschland gegen Curaçao spielt? Nichts anderes als ein 12-0 und in den anderen Gruppen ist es ja genauso. Das ist doch totaler Humbug, was da passiert. Dann kam ja noch das alles, was mit dem Fußball nichts zu tun hat. Da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, das ist ein anderes Thema. Aber das ist auch einfach nur ätzend. Und dann hast du zu guter Letzt einen Julian Nagelsmann dastehen im Interview, der dir auch noch verkaufen will, dass die Elfenbeinküste eine körperlich starke Mannschaft ist und dass es ein intensives Spiel wird, wo du dir denkst so, sorry für den Ausdruck, Halsmaul. Da brauchen wir doch nicht drüber reden. Und was dann noch viel schlimmer ist eigentlich für mich, und ich weiß nicht, wie es euch geht, das war so einer der ersten Gedanken, die ich hatte. Jetzt bin ich aufgewachsen mit wirklich Legenden, Idolen im Fußball, die Meilensteine und Rekorde erreicht haben. Wenn wir jetzt einfach mal das Thema hier 16 Tore bei einer WM, Miro Klose als Rekordhalter. Jetzt hast du WM-Spiele alle vier Jahre gegen Curaçao, Elfenbeinküste, wie die ganzen anderen kleinen Mannschaften auch noch haben. Das macht natürlich da auch noch mal ein bisschen was kaputt. Findet ihr das nicht auch? Also ich finde das irgendwo ein bisschen tragisch, was da passiert im Moment.
Das auf jeden Fall. Cristiano Ronaldo zum Beispiel dürfte das zugutekommen. Ich habe jetzt die Gruppe der Portugiesen jetzt nicht im Kopf, aber ich denke mal, der wird auch heiß sein, dann was ein oder andere Türchen zu machen, gehe ich mal von aus.
Die kann ich dir jetzt noch schnell raussuchen, wenn du Zeit hast.
Okay. Ja, ich hatte mir die Mannschaften heute mal einmal kurz überflogen, um mich ja überhaupt auf den Stand zu bringen. Also bei Elfenbeinküste eigentlich nur vom Namen her Diamondé. Und dann fand ich bei den Ecuadorianern eigentlich, hatte ich drei Bekannte, Hincapié, Caicedo von Chelsea und Pacho. Da würde ich schon eher sagen, vom Gefühl her, dass sogar die Ecuadorianer eher Zweiter werden vielleicht in der Gruppe.
Das Gute ist ja, Tobi, du kannst ja sogar einer der 8 besten Gruppen genau. werden und kommst da auch noch weiter.
Ja.
Also,
ja.
Im Übrigen spielt Portugal gegen Usbekistan, Kolumbien und den Gewinner der Playoff 1.
Okay.
FIFA Playoff 1, also irgendwas aus hier Ozeanien, glaube ich.
Hm. Okay. Herzlichen
Glückwunsch.
Ja. Bevor wir uns da noch weiter drin verstricken, Sören, denke ich, blicken wir mal Richtung Deutschland. Da war die Pokalauslosung am Sonntag und da sind ein paar sehr interessante Spiele. Fadis Wunsch ist auf jeden Fall von der letzten Folge nicht in Erfüllung gegangen.
Aber ein Heimspiel ist es geworden.
Ja, ich glaube, mit das Spannendste los natürlich das Heimspiel der Bayern gegen Leipzig. Wenn man schaut, welche Mannschaften noch drin sind, ich glaube, das hängt mal nicht so hoch, aber es ist vielleicht schon das vorgezogene Finale im Prinzip. Klar, und dann die andere Partie, Hertha hat ein Heimspiel zu Hause gegen Freiburg. Am guten Abend, glaube ich, kann man auch die Freiburger schlagen im Olympiastadion. Dann stehst du schon im Halbfinale. Also da ist natürlich die Hoffnung lebt in Berlin auf ein Finale zu Hause. Aber klar, das spannendste Spiel ist auf jeden Fall Bayern gegen Leipzig.
Fängt ja die Pokalrunde, ist ja Anfang Februar, 3 Wochen davor haben die Bayern das Rückrundenspiel dann in Leipzig. Also werden das in den Wochen auf jeden Fall sehr interessante Spiele. Die Leipziger haben ja auch noch was gut zu machen vom ersten Spieltag, Fabi. Aber soweit eigentlich können wir uns auf eine schöne Runde freuen. Zwar ärgerlich, dass 2 Top-Teams raushauen, aber gut, ist halt so, ne?
Ja gut, eine Top-Mannschaft, oder? Was haben wir denn noch? Wir haben doch noch hier...
Leverkusen-Pauli
und dann Kiel spielt in Stuttgart.
Nee, zu Hause. Gegen Stuttgart, genau. Mhm.
Ja.
Also könnten das auf jeden Fall auch sehr interessante, attraktive Halbfinalspiele werden.
Das stimmt wohl, ne? Tatsächlich.
Gut, Freitagabend, Mainzer Bruchwich, so ein Auftakt in den 13. Spieltag. Mit neuem bzw. mit Übergangstrainer an der Seite bei den Mainzern. Heute wurde Urs Fischer vorgestellt. Auf den kommt auf jeden Fall in den nächsten Wochen sehr, sehr viel Arbeit zu.
Ja, absolut. Ich glaube, das größte Problem, und das hat auch die 1-0-Niederlage gegen Gladbach gezeigt, ist glaube ich, wirklich die Offensive der Mainzer, die ja auch gegen Gladbach im Prinzip kaum stattgefunden haben. Man muss wirklich sagen, jetzt ein Viper hängen komplett in der Luft. Ich glaube, er hatte nur eine Szene, wo er eine gute Möglichkeit hatte. Dann hat man ja auf Fabio Moreno gesetzt, der in der Regionalliga gespielt hat. Der wurde ja auch hochgezogen für das Spiel. Also man hat gesehen, die Baustellen sind groß. Die Gladbacher, fand ich, haben einen sehr, sehr soliden Auftritt gezeigt, hatten schon früh im Spiel ja auch ein paar gute Chancen, wo Batz relativ gut gehalten hat, der ja auch den Vorzug bekommen hat vor Lasse Ries. Und unterm Strich war es ein sehr, sehr verdienter Sieg der Gladbacher, das muss man wirklich so sagen. Die Mainzer waren einfach ja nicht gefährlich genug. Und ja, wie gesagt, die Baustellen sind, glaube ich, relativ deutlich. Da muss Urs Fischer ansetzen. Aber ich glaube, dass der sehr, sehr gut nach Mainz passt. Und jetzt, wenn du mich fragen würdest, geht's aufwärts für die Mainzer unter Urs Fischer? Da würde ich auf jeden Fall im klaren Ja antworten. Ich glaube, das ist der passende Trainer für die aktuelle Situation.
Warum?
Ja, ich glaube, er strahlt natürlich auch eine gewisse Ruhe aus, die du ja jetzt auch in der Situation einfach brauchst. Er hat Union Berlin ja auch in einer schweren Situation übernommen damals, hat sie dann von der zweiten in die erste geführt, stabilisiert, und ich glaube, er hat einfach auch die richtige Ansprache aus der Mannschaft, die, das glaube ich, haben wir letzte Woche ja auch schon gesagt, die eigentlich nicht Tabellen 18. Würdig ist, einiges rauszuholen. Von daher glaube ich schon, dass die Mainzer auch in den nächsten Wochen, spätestens in der Restrunde, auf jeden Fall eine Aufholjagd starten werden.
Hat ja schon gesagt, Fabi wird auf jeden Fall erstmal wieder auf eine von ihm gewohnte, sehr kompakte Defensivreihe setzen, erstmal wieder Sicherheit hinten reinbringen und dann so peu à peu sich nach vorne orientieren, wie man das halt zu den Anfangsjahren bei Union Berlin gekannt hat. Man kriegt natürlich jetzt in Mainz auch einen komplett anderen Trainertypen im Gegensatz zu Henriksen, ne? Da sagte Christian Heidel ja auch, hat einiges da schon, wo er gekommen war, auf den Kopf gestellt. Ziemlich wild, auch die Spielweise teilweise. Und Urs Fischer ist eher so ein, ich sag mal, Pragmatiker, der es alles relativ ruhig und nüchtern alles sieht und analysiert und auch so ein bisschen in sich ruht, würde ich sagen. Ne? Also den aus der Ruhe zu bringen, da brauche ich schon sehr viel zu. Ne? Ich glaube, das ist vielleicht auch das, was die Mainzer jetzt auch brauchen, oder?
Also es wird sich zeigen, ne? Also das steht mal außer Frage. Grundsätzlich finde ich ihn ja einfach auch einen coolen Typ. Was aber mir natürlich auch durch den Kopf gegangen ist, die Zeit bei Union Berlin unter Urs Fischer steht jetzt nicht gerade für Fußball vom Feinsten. Wenn das neue System sich darauf ausrichtet, ähnlich wie die Unioner, wirklich auf Tiefstehen, früh das Spiel brechen der Gegner mit punktuellen Umschaltmomenten, dann weiß ich im Moment nicht, ob er die passende Mannschaft dazu hat. Das sage ich euch ganz ehrlich. Passt das oder passt das System zum Kader? Fragezeichen. Und was, glaube ich, das Schlimmste im Moment ist, tatsächlich, da können die Mainzer im ersten Moment vielleicht gar nichts dafür, aber du hattest jetzt das Problem, dass die letzten beiden Wochen alle Mannschaften hinten drin dreifach, teilweise sogar sechsfach gepunktet haben. Und du stehst mit dem Rücken zur Wand und du hast jetzt schon 5 Punkte Rückstand. Und ich kann mich erinnern, tatsächlich auch so ein bisschen eine Parallele zum VfL Bochum auch in der Abstiegssaison. Das macht auch was in der Mannschaft, wenn du jetzt 5 Punkte hinten dran bist. Das ist jetzt nicht ein Spieltag, ein Sieg und du bist wieder dran, sondern du hast im Moment das Problem, du hast da noch die Wolfsburger hinten drin. Wer die am Wochenende gesehen hat, werden wir ja gleich drüber sprechen, der weiß auch, dass die mit Sicherheit bis zur Winterpause nicht bei 12 Punkten stehen bleiben. Da sind wir uns einig, oder?
Richtig.
Dann hast du die Heidenheimer, die jetzt einen kleinen Lauf haben, die laufen dir davon. Du hast den HSV. Ich will alle nichts vorwegnehmen, aber dafür, das war kein Spoiler, aber es muss dieser Sofort-Effekt her. Und wenn ich dann jetzt mal gucke, wer hat es offen, das Programm
für die Mainzer? Bayern als nächstes.
Auswärts?
Ja.
Wer kommt dann? Ich habe die Termine irgendwann am Wochenende, habe ich es mal geguckt.
Ja, und dann ist ja auch Winterpause. Ne? Also von daher, in der Winterpause müssen ein paar Transfers getätigt werden.
Du hast noch das Highlight-Spiel gegen Pauli dann am 21.
Ja, da geht es dann schon um quasi 6 Punkte. Ne?
Genau. Also das ist schon auch so ein bisschen dazwischen noch Conference League. Ich bin gespannt tatsächlich, aber wird super interessant sein zu sehen, wie er das hinbekommt.
So, dann lass mal zu den Gladbachern kommen. Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, ich bin da schon jetzt auch nach dem Spiel am
begeistert,
Freitag.
Begeistert, oder?
Nee, begeistert wäre jetzt übertrieben, aber schon überrascht, Fabi, weil ich hatte echt gedacht, dass die Gladbacher nach dem Pokal aus jetzt, auch wenn das unglücklich war gegen Pauli unter der Woche, ja, nicht so wirklich direkt wieder in die Spur finden. Aber der positive Trend setzt sich in der Liga auf jeden Fall weiter fort und Eugen Polanski seit 1. November ja 5 Bundesliga an der Seitenlinie, 13 von 15 Punkten geholt, Sören, und sage und schreibe 11:1 Tore, also ja. Gerade die wackelige Defensive, die am Anfang der Saison das große Problem bei den Griff bekommen.
Genau, ich glaube, das muss man Eugen Polanski wirklich zugutehalten, dass er es geschafft hat, wirklich auch ja, die Defensive zu stabilisieren, dass die hinten eingespielt sind, die Dreierreihe mit Dix, Elvedi, Skelly, also das sind ja alles gute Spieler, aber sie haben es halt jetzt auch hinbekommen, dass man eben als Mannschaft sich wirklich auch zusammenreißt und den Laden hinten dicht hält. Und für mich wird es spannend sein nächste Woche. Ich finde, das ist das Spiel, wo man wirklich sehen wird, es sind vielleicht im Moment so die zwei Mannschaften, klar, Gladbach vielleicht im Moment noch ein bisschen positiver, aber auch die Wolfsburger, wenn wir noch hier über das Spiel sprechen, sind im Aufwind. Gladbach-Wolfsburg, da wird man, glaube ich, wirklich sehen, wo Gladbach steht. Aber im Moment muss man sagen, klar, sie schießen dann vorne ein Tor, verteidigen sie sehr gut und stehen dann, glaube ich, auch zu Recht jetzt im Moment bei 16 Punkten, weil sie es geschafft haben, nach der Trainerübernahme einfach auch wieder Ruhe in den Laden zu bekommen.
Ja, und jetzt auch schon einen ordentlichen Puffer zu der gefährlichen Zone, ne?
Ja.
Ja. Gut. Dann lasst uns weitermachen mit dem Samstag. Und da stand der Südschlager an in Stuttgart. Die Schwaben hatten die Bayern zu Gast. Und am Ende, vom Ergebnis her und auch gerade die zweite Halbzeit, Fabi, war eine Machtdemonstration der Bayern. Kann man, glaube ich, nicht anders sagen.
Tatsächlich, also alle anderen, die aus irgendwelchen anderen Gründen irgendwas anderes behaupten, haben zumindest in der zweiten Halbzeit, denke ich, einen FC Bayern gesehen, der sich nachher jetzt, sagen wir mal, eher vom Spielerischen her zwei eher mauen Wochen, auch mit der Niederlage bei Arsenal. Das Heimspiel gegen Pauli war es, glaube ich, wieder ein bisschen rehabilitiert haben. Ich glaube, jetzt kommen so ein bisschen bis Weihnachten auch wieder die Kräfte zurück. Jetzt hast du zwei Heimspiele, das tut den Bayern auch mal ganz gut. Und zweite Halbzeit war meines Erachtens ja nahezu der Perfektion. Man muss aber auch dazu sagen, ich glaube, ein bisschen so dieser, wie sagt man da, Game Changer war dann ja natürlich Harry Kane mit seinen drei Toren. Muss aber auch sagen, das erste Tor von ihm, als er da aus knapp 25 Meter abzieht, ich weiß nicht, wie viele Spieler wir in der Liga haben, in der Bundesliga, die ja da in der Art und Weise so vollstrecken. Also, und das war jetzt nicht das erste Mal, mir spontan noch Frankfurt vor ein paar Wochen mal eingefallen. Ja, ähnliches Tor. Mhm. Genau. Und das ist schon brutal. Und dann hast du eben auch am Samstag gemerkt, eigentlich von Anfang an, dass wirklich ja, vor allem auch im Gegenpressing, das hohe Stehen anders funktioniert hat als noch in den ein, zwei Wochen zuvor. Und für mich eigentlich auch vollkommen untergegangen.
Ja.
Sekunde. Jonas Urbig.
Jetzt ist er raus.
Jonas Urbig. Ich fand schon, tatsächlich, ich möchte jetzt hier keine Diskussion um Manuel Neuer aufmachen, aber es war ein anderes Spiel mit Jonas Urbig. Es waren, du hattest auf jeden Fall wieder einen Keeper im Tor, der auch mal lange Bälle spielen kann. Siehe bei dem 1:0 von Conny Leimer, dürfen wir auch nicht vergessen, Weltklasse-Tor. Sehr sicher am Ball auch, alles was aufs Tor kam, wirklich gut gehalten. Fand ich, ging ein bisschen unter und ich glaube tatsächlich, dass ich ihm häufiger das Vertrauen schenken würde und Neuer ein paar mehr Pausen gönnen würde. Mhm. Und dafür kriege ich jetzt bestimmt einen Shitstorm.
Ja, wahrscheinlich kriegst du noch eine Nachricht von Vincent. Ja, aber allgemein.
Ja, oder fand er dir das nicht auch so? Also ich fand das schon ein bisschen auffällig.
Also ich fand zumindest allgemein jetzt auf die Saison gesehen, dass er eh relativ wenig Spiele bekommen hat. Also das hörte sich am Anfang der Saison so an, so finde ich das zumindest noch ganz anders an, ne? Dass er da mehr Spielpraxis kriegen sollte.
Ja, absolut. Ich will jetzt nicht von Absprachen reden, aber man hat das schon rausgehört, dass vor der Saison gesagt wurde, dass man es ein bisschen, in Anführungsstrichen gerechter aufteilt, aber ich schließe mich da an. Ich muss sagen, gerade was die Spieleröffnung betrifft, ist Urbig scheinbar im Moment der bessere Torwart oder es hilft den Bayern, glaube ich, mehr, einfach auch andere Varianten dann im Aufbauspiel reinzubekommen. Gerade das 1:0, das war ja vielleicht 40% an Anteil hatte auch Jonas Urbig für die Spieleröffnung. Und es gibt im Bayern-Spiel schon etwas anderes und ich glaube schon, vielleicht, dass er jetzt auch in der Champions League vielleicht nochmal den einen oder anderen Einsatz bekommen wird. Oder ich wünsche es mir auch, weil ich finde, im Moment muss man wirklich sagen, ist er im Prinzip der legitime Nachfolger von Manuel Neuer, ganz unabhängig, was jetzt mit Nübel passiert, ob er jetzt von Stuttgart dann wirklich zurückkommt. Aber es ist für mich ganz klar normalerweise die zukünftige Nummer 1 im Moment.
Schauen wir mal, was die nächsten beiden Spiele da noch bringen, ob er da nochmal ein Spiel bekommt. So, Sören, es ist endlich passiert. Der VfL Wolfsburg gewinnt mal wieder ein Heimspiel. 14 Heimspiele mussten sie zuletzt warten. Und der 3:1-Erfolg bei Union Berlin am Ende mehr als verdient.
Mehr als verdient. Haben, finde ich, da angeknüpft an das 1:1 in der vergangenen Woche gegen Frankfurt. Ich finde, dass im Moment gerade auch die Offensivreihe mit Eriksen, Meier und Wimmer wirklich einen sehr, sehr guten Job macht. Und also du hast gesagt, verdienter Heimsieg. Ich fand, dass sie es endlich mal auch über 90 Minuten umgesetzt haben. Sie haben eine gute Mannschaft, viele gute Einzelspieler und eben jetzt auch unter dem Interimstrainer ist jetzt auch mal auf Platz bekommen über die gesamte Spieldauer. Von daher auch in der Höhe 3:1, glaube ich, absolut verdient. Wobei man, glaube ich, auch sagen muss, dass die Unioner gerade wenn man ja auch die auf die Expected Goals schaut, auch die ein oder andere gute Chance hatten. Und von daher, klar, für Wolfsburg ganz, ganz wichtige 3 Punkte, aber die Unioner waren jetzt auch nicht so weit weg, vielleicht dann eben auch einen Punkt zu holen.
Genau. Und der Elfmeter am Ende noch, ne, den sie geschossen haben, kurz vor Ende, dann kann es nochmal spannend hinten raus werden. Ja, das Schussverhältnis eigentlich schon überraschend, ne? 4-20 und Schüsse aufs Tor 3-6. Ja, aber da kann man von Effektivität, glaube ich, auf jeden Fall bei den Wolfsburgern sprechen. Ja, Fabi, und Union, ja, nach dem Pokal aus gegen die Bayern, vielleicht auch ein bisschen die Luft raus gewesen erstmal.
Haben wir da eigentlich auch schon drüber gesprochen, über das Pokalspiel?
Ja, ne? Da haben wir in der letzten Folge alles drin gehabt.
Okay. Ja, was soll ich sagen? Also ich glaube, am Ende war es tatsächlich, was in der Anfangsphase, glaube ich, schon ein bisschen erfreulich zu sehen war, zumindest für alle, die es für Wolfsburg halten, dass die auch Fußball spielen können, und zwar ziemlich sehenswert. Ne? Es wurde dann nur irgendwann relativ stark eingeschränkt nach dem 2-0. Ich glaube, da war man dann eher in dem Verwaltungsmodus, und das Schlimmste, was in dem Spiel passieren konnte, war dann eigentlich das 3-0. Und dann wurde es am Ende wieder ein bisschen offener, und bei den Unionern ist es schon auch so, ich glaube, da ist jedes Spiel entscheidet auch der Gegner mit die Tagesform, wenn ihr wisst, was ich meine. Union ist jetzt keine Mannschaft, die spielerisch letztendlich irgendwas ein Stück weiter vom die Sterne vom Himmel spielt. Und wenn du dann gegen den Gegner spielst, wo es dann qualitativ eben nicht mehr reicht mitzuhalten, dann passiert sowas wie am Wochenende. Auch wenn es klar am Ende nochmal hätte eng werden können. Aber es war schon in Summe
ganz okay. Ne? Ja. So, und dann kommen wir zu dem Spiel des Wochenendes, was so typisch ist im Fußball. Hat es in der WhatsApp-Gruppe auch schon geschrieben. Der Trainer wird entlassen. Es kommt das nächste Spiel. Und auf einmal ist es eine komplett wie ausgewechselte Mannschaft. Es läuft alles. Sicherlich hast du noch ein bisschen Spielglück gehabt. Aber der FC Augsburg schlägt Bayern 04 Leverkusen am Ende. Etwas glücklich, weil die Leverkusen auch einiges an Alupech hatten. Aber auch nicht unverdient mit 2-0. Die Leverkusen auch erwischt an einem Tag, ja, wo bei denen nicht viel zusammen lief. Ne? Aber da fragt keiner mehr nach in Augsburg.
Ja, eigentlich schon perfekt zusammengefasst. Ich glaube, solche Story schreibt dann eben auch nur der Fußball, dass das Spielglück dann plötzlich auch zurückkehrt unter dem neuen Trainer, dass du auf einen Gegner triffst, der ja vielleicht mit das schlechteste Saisonspiel gemacht hat in der Bundesliga bisher. Ja, und du 2-0 gewinnst, natürlich dann auch eben in Phasen hast, gerade nach dem 1-0, glaube ich, haben sie auch die ein oder andere kritische Phase überstanden. Am Ende gewinnst du 2-0. Ja, fragt sich vielleicht auch, wie das Ganze passiert ist, aber jetzt hast du zumindest es geschafft, wieder zu gewinnen, vielleicht auch ein bisschen Ruhe reinzubekommen. Gibt dir sicherlich auch Hoffnung jetzt gerade für die nächste Woche. Es wird nicht einfacher für die Augsburger, auswärts in Frankfurt. Also von daher war es ein ganz wichtiger Sieg. Und natürlich spricht man dann nach dem Spiel davon, dass die Mannschaft vielleicht dann auch ein bisschen gegen den Trainer gespielt hat. Wobei man auch sagen muss, spielerisch hat sich der FC Augsburg jetzt unter Manuel Baum noch nicht wirklich weiterentwickelt.
Nee. Fabi, einmal Charakterfrage der Mannschaft. Kann man die in Frage stellen?
Oh, muss man ja fast auch zwangsweise, oder? Oder nicht?
Also ich finde schon.
Ja.
Definitiv.
Wie gesagt, du kannst mir jetzt nicht erklären, dass auf einmal innerhalb von wenigen Tagen alles anders und besser war. Zeigt aber dann wahrscheinlich auch, dass es die richtige Entscheidung war, die man vielleicht hätte auch viel früher treffen müssen als FCA. Ein bisschen so die Befürchtung, dass man jetzt trotzdem den gleichen Fehler macht und Baum einfach an der Seitenlinie stehen lässt.
Ja.
Das wäre natürlich dann auch irgendwo so ein Stück weit klassisch oder typisch FCA. Würdest du dich auch nicht wirklich weiterentwickeln, und es war jetzt dringend benötigter Dreier, um es mal so auszudrücken. Und ich bin mal gespannt, wie es jetzt die Wochen weitergeht und was sie dann als Dauerlösung an der Seitenlinie stehen haben.
Sondern kann es eventuell sein, dass Sandro Wagner einfach die Mannschaft, die Spieler taktisch einfach überfordert hat, dass er einfach zu viel wollte und die Mannschaft, ja, dumm ist jetzt das falsche Wort dafür, aber einfach eher das einfache Spiel für sich bevorzugt?
Ja, klar. Also wenn man es inhaltlich so analysieren möchte, glaube ich, sind es die einfachen Dinge, die Augsburg in den letzten Jahren halt immer auf den Platz gebracht haben. Und wenn du dann eben als Trainer da hinkommst, einige Spieler natürlich noch im Kader sind, die ja zuletzt ja auch unter Gestorup vor allen Dingen die einfachen Dinge gut gemacht haben und du vielleicht einen neuen Ansatz reinbekommen willst, vor allen Dingen offensiver. Ich glaube, das war ja vor der Saison das klare Ziel, dass man wieder ein bisschen, ja, vor allen Dingen Fußball spielen will, ein bisschen offensiver Fußball spielen will. Ja, und wenn das nicht aufgeht und es kommt der Trainer, der ja die letzten Jahre ja eigentlich auch nah am FCA war und die einfachen Dinge wieder nach vorne hebt, dann kann man es so analysieren. Aber ich glaube schon, dass gerade auch mit der Zeit, wo die Ergebnisse ausgeblieben sind unter Sandro Wagner, er dann auch, ich glaube, das muss man schon so sagen, das hat das Spiel auch gezeigt, jetzt die Mannschaft auch ein bisschen verloren hat. So, ja. Und dann kommt ein neuer Trainer und dann klappt es halt auch.
Ja, und bei den Leverkusern können wir, glaube ich, festhalten, die Zweikämpfe, die sie jetzt am Wochenende nicht geführt haben. Robert Andrich hat es ja angesprochen, dass man da eigentlich hätte mit rechnen müssen in Augsburg. Man wusste eigentlich, was einen erwartet, ja, dreckige Spielweise, harte Zweikämpfe, ja, viele Fehler. Aber das dürfen Leverkusen sich auf jeden Fall am kommenden Samstagabend Topspiel nicht erlauben, denn da kommt es dann zum Derby gegen die Kölner. Und ja, so ein Derby, da werden, glaube ich, dann alle richtig heiß sein. Lasst uns weitermachen mit der Mannschaft, die jetzt das zweite Spiel innerhalb von 2 Wochen in der Nachspielzeit für sich entscheidet und auf einmal nicht mehr auf Tabellenplatz 18 steht. Die Heidenheimer, Fabi. Mal wieder Last Minute 90 plus 4.
Überraschend, wenn man ganz ehrlich ist, wäre der Spielverlauf eigentlich bis, sagen wir mal, Mitte zweite Halbzeit eigentlich nicht darauf hingedeutet hat. Trotzdem muss man schon sagen, dass die Heidenheimer versucht haben, ihr Glück in der Offensive zu suchen, wirklich auch ein paar Torchancen hatten. Oder am Ende des Tages, wenn man die Chancen alleine als ausschlaggebend für Sieg oder Niederlage oder Unentschieden wertet, dann ist der Sieg sogar in Summe verdient, würde ich behaupten. Weil da von den Heidenheimern schon auch, ich sag mal, mehr Gefährlicheres in der heißen Zone oder in der oder im Abschluss kam. Und deswegen, ja, kalte Dusche für die Freiburger, unverhoffter zweiter Sieg in Folge für die Heidenheimer und schon stehst du wieder auf Platz 16.
Ja, auf einmal. Unfassbar. Und noch 5 Punkte Vorsprung auf einmal dann auf Platz 18, was natürlich dann auch
Ja.
schon eine Hausnummer ist, ne? Also 2 Siege. Ja, und so in die Freiburger, die können sich diese Saison, glaube ich, ja, die Auswärtsfahrten eigentlich sparen, ne?
Ja. Also man muss, ja, also man muss sich, die Freiburger müssen sich wirklich vorwerfen lassen, dass sie, finde ich, nach dem 1-0 einfach auch zu wenig gemacht haben. Wenn du quasi kurz vor der Halbzeit das 1-0 schießt, gegen eine Mannschaft, die ja unten drin steht, dann musst du gerade in der zweiten Halbzeit musst du dich cleverer anstellen. Und dann erwarte ich schon auch von einer Freiburger Mannschaft, die eigentlich ja auch gefestigt ist, dass sie sich dieses Spiel nicht mehr nehmen lassen. Und von daher sind es auf jeden Fall verlorene Punkte, die dich in der Tabelle hätten ja auch weiterbringen können. Ich glaube, sie wären dann ja fast 4 Punkte oder 3 Punkte an internationalen Platz rangesprungen. Also das sind Punkte, die dir vielleicht in der Endabrechnung wirklich fehlen werden.
Ja, denke ich auch. Ein Punkt, der vielleicht hinterher auch entscheidend sein könnte im Abstiegskampf oder um den Relegationsplatz, den holte der FC St. Pauli, die 9 Spiele andauernde Niederlagenserie, gestoppt in Köln mit einem ziemlich glücklichen Last-Minute-Tor, 1:1 Ausgleich. Kann man, glaube ich, auch schon von ja, unverdient sprechen, aber zumindest haben sie das positive Gefühl mit dem Sieg im Pokal in Gladbach mitgenommen und jetzt einen Punkt in Köln geholt, die mit dem Sieg ja, richtige Big Points hätten einfahren können, Fabi.
Ja, aber es ist nun mal nicht oder kein Wunschkonzert, ne?
Ja, und man muss ja auch sagen, die Kölner haben ja gerade am Anfang der Saison auch das ein oder andere Spiel und einige Punkte in der Nachspielzeit auch auf ihre Seite gezogen, ne?
Ich wollte gerade sagen, am Ende des Tages kannst du es jetzt auf beiden Seiten irgendwo ein Stück weit auslegen. Zuallererst war es, glaube ich, mit das schwächste Spiel tatsächlich an dem Samstagnachmittag. So viel mal zu dem Thema. Für Pauli. Ehrlicherweise glaube ich schon dann eher mehr gewonnen als verloren, glaube ich, an dem Spieltag. Und die Kölner sind eigentlich diejenigen, die moralisch zumindest als Verlierer vom Platz gehen, oder sehe ich das falsch?
Gehe ich vollkommen mit. Vor allem, weil du hast ja in der 94. Minute kriegst du den Ausgleich und du hast in der 92. hatten Ache und Kainz ja die Riesenchance, einfach auf 2-0 zu stellen. Dann ist das Spiel durch eigentlich, ne?
Ja, und wie gesagt, halt nochmal 2 Punkte mehr, dann wärst du eher mehr oben dran als unten dran. Trotzdem, und das darf man dann in einer gewissen Hinsicht auch nicht vergessen, dass der FC als Aufsteiger in die Saison gestartet ist und dafür eigentlich wirklich einen richtig, richtig guten Lauf bisher hingelegt hat. Und auch teilweise muss man schon auch sagen, die Art und Weise mit Kwasniok, das gefällt mir eigentlich so ganz gut. Das passt, glaube ich, im Moment alles sehr, sehr gut zusammen.
Ja, und Sie haben einen wunderjungen Sohn, der jetzt am Wochenende auch wieder eiskalt zugeschlagen hat.
Ja, El Maradona, wie man ihn ja in Köln nach wie vor schimpft. Ja, es ist im Moment, er hat den Lauf. Kein Wunder, dass er dann eben auch bei anderen Clubs auf dem Zettel steht. Ist ja diese unbekümmerte Art, die er im Moment noch hat. Denkt nicht viel nach, trifft, macht die Tore. Das macht natürlich Spaß zuzusehen, aber auch da, ich glaube, dass wir auch auf Strecke immer solche Spieler bewerten müssen. Im Moment ist es top. Aber die Konstanz ist entscheidend. Deshalb, glaube ich, würde es ihm auch gut tun, jetzt nochmal die ganze Saison in Köln zu Ende zu spielen. Das hat er ja auch schon angekündigt. Aber sicherlich ein Spieler, auf den wir uns dann auch in den nächsten Jahren freuen können.
Ja. Samstagabend, Topspiel.
Was keines war.
Die Leipziger, 6 Heimspiele, 6 Siege und auch jetzt im 6. Spiel 6-0. Man konnte, glaube ich, von einem Klassenunterschied sprechen. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Ich hatte mich auf ein ziemlich abwechslungsreiches und auch torreiches Spiel gefreut. Das war ja auch auf der einen Seite, aber ja, schon brutal. 6-0 konnte man nicht wirklich mit rechnen, ne?
Ja, in der Höhe nicht. Das ist ganz klar. Muss auch sagen, die Leipziger, ja, sie machen einfach im Moment Spaß, weil sie zocken, weil sie, glaube ich, auch ganz unbekümmert Fußball spielen können, eben auch ohne diese Belastung, die sie haben. Und bei den Frankfurtern, ich glaube, das muss man wirklich so sagen, ist gerade die Offensive, die fällt komplett hinten ab. Sie waren enorm abhängig von Burkhardt, wenn er verletzt aus, oder nachdem er jetzt verletzt ausgefallen ist, ist das schon eine riesen Lücke. Also Batshuayi, finde ich, kann nicht annähernd anknüpfen, ist natürlich jetzt auch noch verletzt. Dahinter mit Doan, klar, er ist ein guter Bundesligaspieler, aber ich glaube, auf Top-Niveau fehlt ihm auch noch was. Ja, dann siehst du schon, wenn du das nicht ersetzen kannst, die Ausfälle, was dir fehlt. Von daher ist die Eintracht im Moment auch relativ weit weg für mich, um nochmal einen Champions-League-Platz zu erreichen, weil sie einfach nicht die Qualität in der Breite haben und von einzelnen Spielern einfach ja enorm abhängig sind.
Ja, und wenn in der Offensive nicht läuft, sollte es zumindest hinten einigermaßen stabil stehen. Ja, schlechteste Abwehr der Liga, Fabi, 29 Gegentore. Also das ist schon eine Hausnummer. Und wenn man sich dann noch die Auftritte in der Champions-League anguckt, wo du im Schnitt auch deine 3-4 Gegentore kassiert hast, Junge, Junge.
Ist das wirklich so, dass die schlechteste Abwehr haben?
Ja.
Ist mir doch gar nicht aufgefallen.
Ja. Krass. Mhm. Ja, und die Abwehr ist ja eigentlich komplett zusammengeblieben. Ne? Hast ja keinen Leistungsträger abgegeben. Also ist schon, ja, ziemlich heftig momentan. Ja, und die Frankfurter sind jetzt, glaube ich, 7. oder 8. Ne? Und ja, bilden so das Ende in der ersten Tabellenhälfte. Ne? Da sind, glaube ich, 7 oder 8 Punkte derzeit, ne?
Pokal bist du auch raus, oder?
Pokal bist du auch raus. Deswegen. Ja,
gute Nacht.
Ja. Musst du schauen, dass du im Winter mal auf den Transfermarkt zuschlägst. Burkhardt fällt ja noch weiter aus und Sören hat ja die anderen Stürmer angesprochen. Ja. Ja, und ein Junge bei RB, Sören, der überflügelt momentan alle, ne? Diamondi.
Richtig, der ja dann auch gegen Deutschland sicherlich spielen wird bei der Weltmeisterschaft. Ja. Wir haben es gesagt, ich glaube, da, dass Leipzig eben in dieser Saison es wieder geschafft hat, wirklich auch Spieler ja nach Leipzig zu holen, die vielleicht jetzt nicht direkt im Kopf haben, nach einer halben Saison irgendwo woanders zu spielen, so wie es ja bei dem einen oder anderen Spieler in der Vergangenheit der Fall war. Und ja, das tut einfach gut dann eben, wenn die Jungs sich präsentieren wollen, Fußball spielen wollen. Und dann wird es nächsten Sommer vielleicht Diskussionen über die Spieler geben, aber im Moment können wir uns freuen, glaube ich, dass die in der Bundesliga spielen. Mhm.
Aber da kann RB Fabi mit Sicherheit sich schon mal freuen auf den nächsten 80 bis 100 Millionen Transfer, ne?
Um wieder
Plus zu machen.
Wenn es reicht.
wenn es reicht. Genau, wenn es reicht, richtig. Ja. Genau. Kommen wir zum Sonntag. Was war das für ein packendes Nordderby am Sonntagnachmittag? Junge, Junge. Das erste Derby seit Februar 2018. Ja, und der HSV gewinnt nach frühem Rückstand und 0-1 Rückstand zur Halbzeit am Ende doch schon verdient. Eigentlich die klar bessere Mannschaft gewesen. Richtig schöne Tore noch erzielt und gewinnen und stehen jetzt auch noch vor dem FC St. Pauli. Gegen Bremen gewonnen, also besser kann es für den HSV derzeit, glaube ich, nicht laufen. Yusuf Paulsen auch noch getroffen. Erste Tor in dieser Saison, direkt zum Derby-Helden geworden. Ja.
Ja, das sind Spiele, glaube ich, unabhängig jetzt davon, dass es ein Derby war oder nicht, aber das sind Spiele, wenn du die als Aufsteiger einfach auch am Ende ziehst, dann hast du berechtigte Hoffnung, glaube ich, dass du wirklich auch in der Liga bleibst. Ich finde auch, dass man jetzt wirklich auch seit den letzten Spielen eine Weiterentwicklung beim HSV sieht. Wenn ich mich noch an das Stadtderby gegen St. Pauli erinnere, wo sie wirklich wirklich sehr, sehr weit weg davon waren, eine Bundesligamannschaft zu sein, von der Art und Weise, wie sie Fußball gespielt haben. Bis jetzt gegen eine Mannschaft, gegen Werder Bremen, die ja auch jetzt schon ein paar Jahre in der Liga sind, die klar bessere Mannschaft waren, fand ich, trotz des Rückstandes immer dran geglaubt haben, dass sie dieses Spiel gewinnen. Von daher war es ein absolut verdienter Derby-Sieg und gerade auch mit Blick auf die Tabelle und dass andere Mannschaften, die ja auch hinter dem HSV stehen, gepunktet haben, ganz, ganz wichtig. Auf der anderen Seite, es sind nur 4 Punkte, dadurch, dass Heidenheim relativ die Punkte, den Abstand aufgeholt hat. Von daher war der Sieg dann auch, was die Punkte betrifft, sehr, sehr wichtig.
Aber wenn ich es mal so sagen darf, Fabi, wir hatten ja nach den ersten Wochen zum Saisonstart den HSV ja quasi mit der Leistung quasi schon abgeschrieben. Aber Mervin Polzin und die Mannschaft, die haben sich gefunden, ist gefestigt die Mannschaft und weiterentwickelt, Sören hat es gesprochen. Wird auf jeden Fall noch eine spannende Restsaison für den HSV. Also die werden auf jeden Fall sich nicht, wie sagt man, mit erhobenen Hauptes da, beziehungsweise, nee, jetzt fehlt mir der Satz. Mit wehenden Fahnen da einfach aufgeben, ne?
Nein, also ich glaube, wenn man das Derby gesehen hat und ich konnte es mir ja wirklich angucken, auch gestern, ganz einfach zusammengefasst, der beste Beweis dafür, dass einfach der HSV in die Liga gehört. Das und das hat mehrere Gründe, klar, man hat dann auch das Stadion irgendwo mitgenommen, dann die zweite Halbzeit war wirklich auch, muss ich lang zurückdenken, wann ich das letzte Mal so ein Derby gesehen habe. Also auch ein 3-2, der Spielverlauf, die Dramaturgie mit Paulsen, der dann das 3-2 macht kurz vor Ende, es wurde dann hitzig. Also das war schon ein klasse Derby, das kann sich auch zeigen lassen. Das darf man hier mit Sicherheit nicht einfach so ein Stück weit abhaken. Und was der HSV dann eben gestern auch gezeigt hat, war, dass er eben auf dem Niveau sehr, sehr gut mithalten kann. War auch der ein oder andere dabei, wo ich sage, wirklich ein richtig, Lokonga fällt mir spontan ein, der wirklich ein klassisches Spiel gemacht hat, auffällig war. Und von daher glaube ich schon, dass du jetzt so ein gewisses Momentum auf der Seite hast. Ist ein bisschen schade, glaube ich, für den HSV, dass es jetzt dann in die Winterpause geht. Und das darf man ja auch nicht vergessen, nachdem du ja im Pokal erstmal eine richtige Backpfeife bekommen hast.
Richtig.
Ja. Von daher wirklich toll und beste Werbung dafür, dass eigentlich, so viel man immer schimpft über die Traditionsvereine, aber das war längst überfällig, dass der HSV wieder zurückkommt in die erste Liga. Und wer das dann auch gestern im Stadion gesehen hat, der weiß dann auch, warum sowas dann doch nochmal eine Ecke attraktiver ist als vielleicht Elversberg.
Attraktiv, was machen wir jetzt mit dem Wort? Kommen wir zum letzten Spiel, Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim.
Na, dass ich recht hatte.
Dass du recht hattest, dass ich Unrecht hatte, aber auch sagen muss, die erste Halbzeit war schon relativ ausgeglichen. Nein, aber machen wir es kurz, würde ich sagen. Schön war es nicht, wie eigentlich die letzten Wochen allgemein bei den BVB-Spielen, aber mal wieder defensiv taktisch sehr diszipliniert, die Mannschaft von Niko Kovac. 2 helle Momente reichen da. Julian Brandt war es einmal und einmal Nico Schlotterbeck, die den 2-0 Heimsieg dann über die TSG schießen und ja, durch den Sieg die Dortmunder weiterhin auf Platz 3. Jetzt einen schönen 5-Punkte-Puffer auf Platz 4 und 5. Ja, und die TSG, ein guter Auftritt eigentlich, gut mitgespielt, auch die eine oder andere Möglichkeit gehabt. Ja, aber ich bleibe trotzdem dabei, die TSG wird auf jeden Fall nicht schlechter die Saison als Platz 7 oder 8 abschließen. Dafür sind sie einfach zu gut diese Saison.
Ja, das, hey. Das stimmt. Also klar, wenn du nach einer 2-0-Niederlage trotzdem noch Lob für Hoffenheim hast, dann ist das absolut verständlich, weil sie waren auf jeden Fall auf Augenhöhe mit dem BVB. Wenn man über dieses Spiel spricht, dann muss man halt wirklich auch über die Art und Weise, wie Dortmund im Moment spielt, sprechen. Klar, der Erfolg gibt ihnen recht, sie gewinnen die Spiele. Aber ich habe wirklich die Befürchtung, wenn das jetzt in den nächsten Wochen noch so weitergeht, über die gesamte Dauer vielleicht der Saison mit der Art und Weise Fußball zu spielen, boah, ich glaube schon, dass du da gerade auch innerhalb der Mannschaft vielleicht den einen oder anderen Spieler ja verlierst. Ich glaube, Julian Brandt hat das ja so ein bisschen angedeutet nach dem Spiel, dass es nicht die Art und Weise ist, wie er Fußball spielen möchte. Als ich Fabio Silva gesehen habe nach dem Spiel, der ja quasi gar keine Rolle spielt, aber wenn er im Prinzip eingewechselt wird, finde ich immer mit einer der Besten ist. Ja. Ich glaube nicht, dass sich das so lange so durchziehen lässt von Niko Kovac, wenn er so destruktiven Fußball spielt.
Und dann kommt noch dazu, finde ich, als Außenstehender, ich meine, jetzt kannst du nichts sagen nach einem 2-0, aber ich habe, vielleicht kommt es mir auch nur so vor, ich müsste mal tatsächlich unseren Dortmund-Experten mal interviewen dazu. Aber ich habe noch nie eine Saison gesehen, wo es so viel Unruhe beim BVB gab. Vielleicht lag es daran, dass der FC Bayern die letzten Jahre sehr, sehr viel angeboten hat. Aber es sind dann so Kleinigkeiten, die immer, du hast die Vertragsverlängerung mit Schlotterbeck, die jede Woche andauernd irgendwo nach außen getragen wird. Dann gab es kein Handshake bei der Jahreshauptversammlung zwischen Schlotterbeck und Kehl. Dann hast du einen Gyasi, der jedes Mal zum Weinen anfängt, wenn er ausgewechselt wird. Kein Handschlag. Und da gab es ja, wer war denn der andere? Adeyemi, genauso. Auf einmal wird Adeyemi vom lieben Gott geküsst. Darf jetzt spielen. Bayer, das eigentliche Juwel in den eigenen Reihen, wird kleinlaut gemacht. Und das sind alles so Sachen. Dazu kommen dann eben noch zwischendrin die Ergebnisse wie in Hamburg und bei St. Pauli und die Niederlage im Pokal. Also das ist ein ganz, ganz schmaler Grat, auf dem die sich da bewegen, zwischen Himmel und Hölle.
Aber du hast jetzt alle Probleme und Baustellen aufgelistet, Fabi. Es sind alles hausgemachte Probleme. Und da muss man Niko Kovac aber wirklich muss man den Hut vorziehen, mit welcher Ruhe er das da alles abmoderiert, lässt da keine Angriffsfläche zu.
Ja, ne? Tobi, aber das kann er machen, wenn er jetzt 2-0 verliert. Jetzt stell dir vor, der scheidet aus dem Pokal aus
und verliert jetzt am Wochenende. Ja, aber der Erfolg liegt ihm recht
momentan, ne? Welcher Erfolg? Du bist im Pokal raus. Okay, ja. In der Champions League stehst du noch gut da, aber in der Liga bist du 9 Punkte hinten dran.
Ja, Fabi, die Bayern waren doch... man wollte vielleicht länger oben knapp den Abstand halten, aber letztendlich... Ob du als Zweiter oder Dritter am Ende der Saison reinkommst.
Ich gebe dir ja recht, ich möchte es ja gar nicht schlecht reden, aber Fakt ist auch, dass der BVB in dieser Saison gegen keinen einzigen Top-Gegner gewonnen hat bisher. Das ist auch Fakt. Hm. Und die Spiele, die sie jetzt gewinnen, das sind die Spiele, die du auch gewinnen musst als BVB. Und bei allem Respekt, auch Hoffenheim, ja, aber es war ein Heimspiel. Lass das Spiel in Hoffenheim stattfinden. Dann weiß ich nicht, ob das 2-0 ausgeht, sage ich dir ganz ehrlich.
Aber man hat ja aus der letzten Saison, glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen gelernt, seine Schlüsse gezogen, wie schlecht es dann auch eigentlich richtig laufen kann. Und
Dann kann ich dir auch noch mal ein paar Sachen sagen, die dieses Jahr anders sind und den Dortmundern in die Karten spielen. Du hattest letztes Jahr Eintracht Frankfurt auf einem ganz anderen Niveau, wenn du mich fragst, zumindest in der Liga.
Dafür hast
du
jetzt die Leipzig.
Du hattest aber Bayer Leverkusen, die dieses Jahr eigentlich keine Rolle spielen, da vorne drin. Und so kannst du tatsächlich, das muss man ja auch sagen, als BVB relativ entspannt im Moment auf die Tabelle gucken. Und da ist ja das, was wir letzte Woche ja auch schon mal besprochen haben. Wie ist es mal, wenn du mal den 12., 13. und 14. Punkt auf die Bayern verlierst? Weil dann lässt irgendwann auch die Spannung in der Liga nach. Und das ist halt so der Punkt, wo ich sage, es ist ein ganz schmaler Grat, den die Jungs da gehen, und die Siege, die du eingefahren hast, und das haben wir auch noch gar nicht erörtert, und keine Ahnung, ihr könnt mir jetzt auch widersprechen, aber ich habe diese Saison noch nicht viele Spiele gesehen, wo ich sage so, boah, das ist spielerisch, fußballerisch, der BVB, da waren Auswärtssiege wie in Augsburg dabei, wo du dich zum 1-0 rumpelst, dann der Heimsieg gegen die Kölner in letzter Minute. Also versteht mich nicht falsch, ich möchte nicht alles schlecht reden, aber das ist ein sehr, sehr schmaler Grat, auf dem die da im Moment gerade wandern. Und dann kommt das, was Sören auch noch gesagt hat, die Neuzugänge, so wie Fabio Silva. Ich verstehe das nicht. Ich kann das wirklich nicht nachvollziehen, dass der überhaupt keine Minuten bekommt. Also wirklich null. Zumal, wenn ich jetzt richtig informiert bin, Guirassy ja auch bis zu 6 Wochen im Zweifel, im Worst Case, jetzt dann fehlt, wegen richtig. Afrika Cup.
Richtig, ja.
Aber gut, hey?
Ja. Über die Neuzugänge hatten wir ja schon vor ein paar Wochen gesprochen, dass da bis jetzt noch keiner so wirklich gezündet hat. Ne? Sollen wir zu noch was zu dem Thema sagen, oder möchtest du lieber mit der zweiten Liga weiter fortsetzen?
Ja, wir können gerne mit der zweiten Liga weitermachen, oder?
Denn da gab es ja am Wochenende auch wieder das ein oder andere klasse Spiel.
Ja, ich fand, der Freitagabend hatte schon einiges zu bieten. Ich habe mir das Spiel Münster-Hannover über 90 Minuten angeguckt, weil man muss ja auch nach wie vor sagen, glaube ich, Hannover mit so dem besten Fußball spielt, aber trotz 2-0-Führung es nicht schafft, das Spiel zu gewinnen, sondern Münster in der Verlängerung noch 2 Tore geschossen hat, dementsprechend nur ein 2-2. Ja, und dann die Elversberger, die ja das Spitzenspiel gegen Paderborn für sich entschieden haben, hat natürlich auch direkte Auswirkungen in der Tabelle gehabt. Elversberg jetzt auf 2 und Paderborn nur noch auf 4, wobei die beiden ja nur einen Punkt trennt. Ja, und das Spiel, wo natürlich auch viele drauf geschaut haben, war das Spiel Fortuna Düsseldorf gegen Schalke 04, Tobi.
Ja, der Spitzenreiter, die Schalker, unterstützt von knapp 25.000 in Düsseldorf. Ja, gewinnen am Ende auch verdient mit 2-0. Den Düsseldorfern kann man jetzt nicht direkt einen Vorwurf machen, haben es versucht, haben lange dagegen gehalten. Das 2-0 der Schalker fiel dann erst in der 81. Minute. Allerdings defensiv die Schalker, die ja auch mental brutal gut aufgestellt sind und allgemein von Muslic immer gut eingestellt sind die Saison, sind da nie wirklich gefordert worden. Dann spielte den Schalker noch in die Karten, dass Düsseldorfs Oberdorf ja in der 55. vom Platz geflogen war. Also mal wieder offensiv ein sehr, sehr harmloser Auftritt der Düsseldorfer, die dann am nächsten Wochenende nach Elversberg müssen, die ja brutal spielstark sind. Also da glaube ich auch nicht, dass es da groß was zu holen geht. Und dann ist das letzte Heimspiel, das werde ich mir diese Saison dann noch angucken, gegen Fürth zu Hause. Also Fabi, wenn du da mit möchtest.
Bei aller Liebe für dich, Tobi, geh überall mit dir hin, aber den Quatsch, nee.
Ich habe wieder Losglück gehabt, ist ja wieder ein Spiel Fortuna für alle. Anscheinend gibt es da nicht mehr genug Bewerbungen, dass ich jetzt auch schon das dritte Spiel hintereinander Karten gewonnen habe. Also ist schon ziemlich merkwürdig. Ja, so in die Paderborner hast du angesprochen, gegen die Top-Teams in den letzten 3-4 Wochen alle verloren. Ja. Was hatten wir denn noch? Ja, Franken-Derby, Nürnberg führt 2-2, offener Schlagabtausch in der zweiten Halbzeit, 4 Tore in 13 Minuten, ja, FCN zweimal geführt, am Ende ein bisschen ärgerlich. Ja, und dann trifft es die Hertha mal wieder, nach 7 Pflichtspielsiegen in Folge, ja, gegen den Tabellen 18. verliert die Hertha zu Hause gegen FC Magdeburg mit 0-2. Ein sehr starker Auftritt der Magdeburger, die ihre gute Form der letzten 2-3 Wochen dann auch damit untermauern. Kann man sich mit Sicherheit auch ausrechnen, dass die Magdeburger da auch wieder rauskommen vom Tabellenplatz 18. Ja, und dann hatten wir noch eine Punkteteilung zwischen Braunschweig und Kiel. Ja, da ging es auch nicht wirklich um was. Die Kieler ja auch weit hinter den Erwartungen zurück. Aber so in die Bochumer haben wir doch, glaube ich, vergessen, oder?
Die Bochumer haben wir vergessen, die ja wirklich Big Points dann auch gesammelt haben mit dem 1-0-Sieg gegen Bielefeld. Ja, ich glaube, fand über die ganzen 90 Minuten eigentlich eine sehr, sehr ausgeglichene Partie. Erste Halbzeit hatten die Bielefelder auch die eine oder andere gute Chance. Am Ende dann dank Philipp Hofmann 1-0 gewonnen. Sind nur noch 10 Punkte auf Platz 3. Also der Relegationsplatz ist in Sicht. Nein, aber es war natürlich ein sehr, sehr wichtiger Sieg, weil eben auch die Teams, die im Keller stehen, im Moment gut drauf sind und punkten. Und jetzt fährt man, glaube ich, nächste Woche Samstag, Topspiel, 8:30 nach Hannover. Das wird natürlich auch ein schweres Spiel. Und dann vor der Pause zu Hause gegen Karlsruhe. Also wenn man da wirklich vielleicht sogar nochmal 4 Punkte holt, ist man aus dem gröbsten Abstiegsstrudel erstmal raus.
Das denke ich auch. Gut, dann haben wir mal noch die Gewinner des Spieltages, Fabi.
Conny Leimer, Tor des Monats.
Ein Bekannter sagte von mir, die er jetzt am Wochenende der beste Rechtsverteidiger derzeit der Welt, der eigentlich keiner ist.
Also ich finde, er macht seine Sache im Moment auf jeden Fall sehr, sehr gut und ich glaube, profitiert natürlich auch im Moment davon, dass er in der Mannschaft spielt, wo seine Stärken mehr zum Tragen kommen, muss man so ausdrücken. Ja,
denke auch. Bei dir, Sören?
Ich gehe auch mit einem Bayern-Spieler. Wir haben es vorhin schon angesprochen, für mich Jonas Urbeck.
Ja, und ich nehme dann Diamondi von RB Leipzig mit seinem
schön
Hattrick. Fabi, Dienstag, letzte Mal Champions League in diesem Jahr.
4-0.
4-0, okay. 4-0, also Barca gegen Frankfurt, meintest du, oder die Bayern?
Und da können wir einen Sechsten noch vorne dran machen, das geht 6-0 aus für Barcelona und Bayern gewinnt 4-0.
Boah, das übertreibt's aber. Ne? So, und, Inter hat Liverpool zu Gast, da steht ja Steven Gerrard schon in den Startlöchern gefühlt.
Gefühlt ja, aber ich habe es gerade gelesen. Also Mo Salah wird auch nicht im Kader stehen für das Duell gegen Inter. Von daher glaube ich, dass Liverpool gewinnen wird mit 2-1.
Okay.
Oh. Ding Dong.
Ding Dong. Ich
glaube, da kommt
was. Mo Salah. Macht mal kurz weiter die letzten Spiele. Ich bin gleich wieder da.
Ja, dann frage ich Fabi 19 Uhr das Duell der Krisenteams. Karabakh Akdam gegen Ajax Amsterdam.
Ich glaube, es wird ein hochklassiges 0-0.
Ja,
und nach den Toren im Hintergrund. Hallo?
Und dann haben wir noch Mittwoch natürlich die deutschen Teams. Leverkusen gegen Newcastle.
Boah. Es ist halt, ehrlicherweise glaube ich, an den klaren Newcastle-Sieg. Ich sage 3-1.
Und die Dortmunder zu Hause gegen Bodo Glimt.
5-0.
Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht ein Spiel, was wir noch rausnehmen können. Real Madrid gegen Manchester City. Da, wenn man da in den Medien, spanischen Medien schon verfolgt, sollte Real Madrid verlieren, war es das für Xabi Alonso.
Und das war gestern auch ja kein gutes Ding ja. Wieder, ne?
Und da kursieren zwei Trainernamen.
Raul?
Nein, Zidane und Kloppo.
Nee, Klopp wird's nicht. Also das können wir rausmachen. Zidane, nicht nochmal.
Ja, das haben sie jetzt die letzten Male, aber wenn ein neuer Trainer vorgestellt wurde, immer wieder gesagt, ne? Also.
Ich glaube, der wartet doch immer noch, dass er irgendwann mal Nationaltrainer werden kann, oder?
Aber wer ist da auf dem Markt? Ich meine, Real macht es ja nur ganz groß. Ich kann mir nicht vorstellen,
wer. Weißt du, wer richtig interessant wäre, aber das geht, glaube ich, nicht. Wie heißt der? Der Brasilianer, der jetzt mit Flamengo Meister und Sieger der Copa Libertadores, David Luiz, nee, heißt der David Luiz?
Den Lockenkopf von Chelsea, meinst du?
Nein, Felipe Luiz.
Felipe Luiz.
Ja.
Spanisch sprechend, oder? War lang bei Atletico, aber der darf ja dann nicht zu Real, glaube ich. Aber das ist ein ganz heißer Trainer, weil der sehr, sehr erfolgreich ist mit Flamengo.
Mhm. Okay. Boah, aber es ist schon brutal, ne? Ich meine, Liverpool, Real, wie schnell die Nerven verlieren, ne? Also hätte man ja auch
nicht. Ja gut, aber jetzt musst du mal überlegen hier bei Mo Salah, ne? Also da stellt man sich auch manchmal die Frage, der Kerl ist jetzt 33, wie lange haben sie den Vertrag von ihm verlängert?
Um 27. Jahre?
27. Und da ist es dann teilweise auch schon so, wo du mittlerweile sagst, hey, die Jungs haben in ihrer Karriere bis dahin, keine Ahnung, 250 Millionen verdient. Schütten den jetzt mit Geld zu und kaum sitzt der Kerl mal auf der Bank, was berechtigt ist meiner Meinung nach, wenn du die Spiele mal gesehen hast. Und dann hast du auf einmal ein Riesentheater in dem Moment, wo du es eigentlich am wenigsten gebrauchen kannst. So, jetzt bleibt er einmal zu Hause, ist nicht im Kader. Was meinst du, was da los ist rund um die Anfield Road?
Du, da wird auf jeden Fall, wenn er denn wechselt, auf jeden Fall ordentlich Geld nach Liverpool fließen, denke ich mal.
Also ich kann nur eins sagen, ich glaube, ich würde alles dran setzen, dass du den irgendwie nach Saudi-Arabien abgeben kannst. Also, und dann ist das Ding nämlich erledigt, weil dann hast du da vorne drin ein paar Jungs, tatsächlich auch im besten Fußballeralter mit Entwicklungspotenzial. Ich glaube, das bringt dich weiter als ein 33-Jähriger, der jedes Mal Theater veranstaltet.
Das soll doch das neue Gesicht nach Ronaldo werden, was ich so gelesen habe. Und da wäre auch egal, zu welchem Verein er geht, da soll wohl das neue Aushängeschild der Saudi Pro League dann werden.
Ja, aber wie gesagt, ist schon interessant, ja. Ja.
Nee, gut, dann sind wir durch.
Jawohl.
Ich wünsche euch eine schöne Champions League-Woche, einen schönen Bundesliga-Spieltag. Fabi, dir einen guten Flug. Kommt heile an. Schöne Grüße an den Weihnachtsmann.
Richtig aus. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Genau. Bis dahin.
Tschüss. Schönen Abend. Ciao, ciao.